Riechst du das, lieber Tobias? Ich habe da so eine leichte Fahne, die aus der Topspielküche heraus brodelt, denn da wurde gestern und vorgestern schon wieder gekocht. Die Champions League war am Start mit dem FC Bayern München gegen Real Madrid und Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain. Wir schauen uns die beiden Spiele an. Wir nehmen das nochmal richtig unter die Lupe. Und mit wir meine ich natürlich mich und dich, Tobias Escher, unser ja, Taktikexperte. Ich freue mich sehr, dass du mit am Start bist.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Es ist jetzt die heiße Phase, ne? Wir haben diesen Mai, diesen ominösen, wo sie ganz vielen Highlight-Spiele sind. Wie viel Bock hast du? Und dieses Champions League, Halbfinale, das hat schon richtig viel versprochen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also zwei deutsche Teams im Champions League Halbfinale passiert ja auch nicht jedes Jahr. Dann auch noch gegen zwei wirklich Top-Gegner. Und es waren auch zwei Spiele auf Augenhöhe. Also es war nicht so, dass man sagen muss, da war eine Mannschaft deutlich überlegen, sondern wir haben zwei Spiele jetzt diese Woche auf Augenhöhe erlebt, die sehr, sehr viel Spaß gemacht haben.
Das klingt natürlich ganz, ganz viel wie 2013. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Die Wege der beiden deutschen Teams. Wir fangen an mit den Bayern, die sich gegen Real Madrid beweisen mussten schon am Dienstagabend. Real, das ist eine Mannschaft wie prädestiniert quasi für diese Champions League mit ganz viel erfahrenen Haudegen, aber auch jungem Talent, Potenzial in dieser Mannschaft. Was ist an diesem Team so besonders und was macht sie wirklich dazu, dass man sagen muss, ja, das sind die Königlichen und das werden sie wohl auf lange Zeit bleiben?
Ja, die Königlichen Real Madrid spielen eine sehr gute Saison. Also die sind in der Liga sehr ungeschlagen unterwegs, glaube ich, seit Oktober, also seit sehr langer Zeit kein Spiel mehr verloren, haben auch den Meistertitel da schon praktisch sicher. Und in der Champions League hat der Real Madrid nochmal eine ganz eigene Aura. Also Real Madrid, dieser Wettbewerb gehört ihnen. Man hat das Gefühl, sie lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Selbst wenn sie 2-0 hinten liegen, wissen sie immer noch, wir können unser Tor machen. Und ich finde, Thomas Tuchel hat das sehr gut auf der Pressekonferenz gesagt. Wenn man ein Spiel von Real Madrid anhält und dann sagt, in 10 Sekunden werden sie ein Tor schießen, dann erkennt man das nicht. Denn man erkennt also nicht 10 Sekunden, bevor sie das Tor schießen, dass sie gleich ein Tor schießen werden, weil sie eben aus jeder Situation heraus gefährlich werden können, plötzliche Tempowechsel und so weiter spielen können. Also diese Abgewichstheit gepaart mit dieser individuellen Klasse ist schon einmalig auf dem Planeten.
Ich habe auch das Gefühl, das ist so ein Team. Natürlich, wir hatten vor einigen Jahren dann den Abgang von Cristiano Ronaldo, auch von anderen Stars, aber diese Mannschaft steht nie so vor diesem ganz großen Umbruch. Es sind immer einige Konstanten mit im Team, einige Säulen, dann viele, die es auch irgendwann mal werden sollen. Auch der Trainer ist oft dann etabliert. Was machen gerade dann so die Kroos und Modric für diese Mannschaft aus, dass es eben, ja, du immer so eine gewisse Sicherheit in dieser Mannschaft hast?
Ja, eigentlich muss man ja schon sagen, ist diese Mannschaft im Umbruch, würde ich behaupten, mit Benzema, der wichtigste Stürmer und der Schlüsselspieler auch in der Offensive gegangen. Aber der Umbruch wird halt verzögert, weil halt eben Kroos und Modric dann doch immer noch in der Saison dranhängen und man immer noch nicht merkt, dass die beiden eigentlich 34 beziehungsweise ich glaube 38 Jahre alt sind. Also die sind schon deutlich über dem Zenit, aber trotzdem immer noch in der Lage, Top-Leistung zu machen. Und die halten auch ein bisschen dieses Konstrukt zusammen. Weil natürlich ist da momentan so ein bisschen Umbruch drin. Und das, wovon Real profitiert, ist halt einerseits diese Säulen, die sie haben, Nacho hinten drin, auch noch, würde ich noch dazu zählen. Und dass halt so ein neuer Spieler wie Bellingham, auch Tchouaméni ein Stück weit sich relativ schnell dann jetzt auch eingefügt haben und halt trotz ihres relativ jungen Alters sehr, sehr reife, realtypische, in Anführungszeichen, Leistungen zeigen.
Dann ist es vielleicht eher nicht so dieser typische Kaltschlag, den man mal für eine Saison eine neue kennt. Die hatten es ganz interessant gemacht in der Liga. Am Wochenende konnten sie sich viel schon. Einige Leistungsträger waren dann nur auf der Bank. Auch beim anderen Gegner der deutschen Mannschaft kommen wir da nachher zu. Aber das ist vielleicht auch eine Mannschaft, die es ein bisschen braucht. Die Saison für Real jetzt auch schon sehr lang. Viele Pflichtspiele, auch teilweise ältere Spieler im Kader. Das ist schon ein Vorteil, wenn du dann am Wochenende zumindest mal komplett die B11 spielen lassen kannst.
Ja, natürlich, klar. Also ich glaube, das ist aber jetzt tatsächlich kein Vorteil für irgendeine Mannschaft, weil es eigentlich in der Liga für keinen mehr von den Champions League Halbfinalisten geht. Entweder weil die Meisterschaft eingetütet ist oder weil sie eben in der Liga schon jetzt über die Champions League qualifiziert sind und dadurch halt auch nichts mehr Spannendes passiert. Also das ist, würde ich jetzt nicht als Vorteil für Real sehen. Das ist eher, glaube ich, was alle Teams eint. Ich glaube, der Unterschied ist noch, dass ein Real auch seine Stammelf nicht mehr einspielen muss, wohingegen Tuchel natürlich durch die ganzen Verletzungen, die im Winter waren, auch dadurch, dass sie kein richtiges Fundament haben, immer noch mal gucken muss, dass es in der Liga ein paar Spielern Einsatzzeiten gibt, damit die einfach in Form reinfinden.
Wo gibt es denn da trotzdem Lücken in dieser Rüstung von Real Madrid, was wir dann eben auch im Spiel gesehen haben? Wie kann man diese Elf knacken, gerade über 90 Minuten, wo die ja immer diese Konzentration aufrechterhalten können?
Real ist eine sehr starke Mannschaft. Die Spieler haben relativ viele Freiheiten, auch in der Offensive. Sie können da sehr gut improvisieren, haben da zwar Abläufe, aber es ist nicht so streng, wie man das von einem Trainer wie Pep Guardiola kennt oder von einem Mikel Arteta zum Beispiel. Und in der Defensive sind sie jetzt eine Mannschaft, die zwar auf ein hohes Pressing setzt, immer wieder rausschiebt, aber keine Mannschaft, auch hier nicht, die sich durch ein ganz krasses Pressing-System auszeichnet. Die fühlen sich auch mal wohl, wenn sie sagen können, Gegner, komm, greif uns mal an. Und ich hatte schon stark das Gefühl, dass damit auch Thomas Tuchel gerechnet hat und sich da auch so ein paar Ideen zurechtgelegt hat, wie man das knacken kann. Das hatte man, glaube ich, schon in der ersten oder zweiten, dritten Minute gesehen, als Sané da durchgestoßen ist, durch den Halbraum vom Flügel in den Halbraum reingesprintet, da dann frei geworden ist, dass man eben diese Halbräume vor der Abwehr als Schwachstelle auch erkannt hat und da halt versucht hat, sehr stark reinzukommen in diese Halbräume, Spiel auch ein bisschen in die Breite zu ziehen. Und das sind dann so im Detail Schwachstellen, die eine Mannschaft hat, wie Real Madrid, die sich sehr stark auf ihre individuelle Klasse verlässt, dass du eben dann trotzdem da immer noch Räume findest.
Ja, wie schwierig ist es denn dann mit so vielen kreativen Köpfen, auch Freigeistern, die ihre Räume haben, diese Disziplin durch die Ketten zu halten? Und wenn du eben sagst, dass Bayern die Halbräume genau darin gesucht hat, ist es dann nochmal schwerer, das zu verteidigen, wenn du dann diese dicken Varianz immer mal wieder drin haben kannst, was vor allem das Positionsspiel deiner Spieler betrifft?
Ja, das ist natürlich nicht leicht zu verteidigen, auch gegen eine Mannschaft wie Bayern München. Ich würde es ja trotzdem Real Madrid nicht zu schlecht reden, weil sie einerseits immer noch diese klassischen, wir verschieben von einer Seite zur anderen Abläufe haben, die ja jede Mannschaft heutzutage drin hat, weil die Spieler auch defensiv dann ihre Arbeit verrichten. Also die Zeiten, wo dann halt ein Ronaldo vorne rumgammelt und nichts tut, die sind vorbei. Auch ein Rodrigo hat sich da teilweise sehr weit hinten blicken lassen. Vinicius war der Einzige, der so ein bisschen gegambelt hat vorne drin, was aber auch Teil des Systems war, wie wir gleich ja noch erklären werden. Aber ich glaube, das ist nicht ganz einfach, trotzdem für eine Mannschaft wie Real, wenn der Gegner dann eben gutes Positionsspiel hat, mit sehr viel Tempo spielt. Das hat man auch schon gegen City gesehen. Da haben sie dann auch ihre Probleme gehabt, wenn der Gegner dann wirklich vorne das Tempo im Passspiel anzieht.
Die Bayern müssen dafür wieder variabel sein. Da gab es auch einige Spieler vorher, die angeschlagen waren. Ein De Ligt hat es dann nicht ins Aufgebot geschafft. Das Zentrum dann aus Dyer und Kim sich aufgestellt. Das haben wir auch noch nicht ganz so oft gesehen. Und es ist ja wirklich eine der vielen, vielen Innenverteidigerpaarungen, die wir da in der Saison schon beobachten durften. Aber wohl vor dem Spiel schon, dass man so das Gefühl hatte, okay, könnte vielleicht was schiefgehen, weil entweder das Tempo fehlt auf Dyers Seite oder dann ja diese Grundsicherheit bei Kim vielleicht.
Ja, also De Ligt und Dyer haben sie ja zuletzt festgespielt, aber auch da ist es halt, wie du gesagt hast, nicht so, dass man da ein klares Duo hätte. Also im Winter war noch De Ligt so derjenige, wo man gesagt hat, hey, der ist ja auf dem Abstellgleis, der ist jetzt Verteidiger Nummer 4 bei Tuchel und jetzt plötzlich ist er wieder da mit vorne dabei. Also da würde ich jetzt auch nicht sagen, das ist so schwierig, aber Kim ist natürlich einer, der momentan so ein bisschen an Formschwierigkeiten leidet. Nach dem Asien-Cup wirkte überspielt und jetzt fehlt ihm andererseits wiederum die Praxis. Also war das schon natürlich eine Schwächung, muss man sagen, dass da hinten De Ligt ausgefallen ist.
Vorne ist es dann Müller, der starten darf. Da hat man sich auch so ein bisschen gefragt, kommt er noch so zu seinem Champions-League-Einsatz, zu diesem ominösen, diese Marke hat er jetzt geknackt. Dafür ist es dann eben Musiala, der ein bisschen anders auf die Position ausweichen muss wie zuletzt. Was ist denn hier unter Tuchel jetzt diese Idee für das Spiel? Du hast im Vergleich zum Arsenal-Spiel eben keine zwei linken Verteidiger, wie es jetzt auch mit Guerrero mit dabei war. Vorne natürlich Kane als Zielspieler, Leimer und Goretzka, das etablierte Duo im Mittelfeld. Was sind da die Ansätze? Haben wir das in dieser Saison schon mal so gesehen?
Ich weiß gar nicht, ob wir diese Aufstellung so schon gesehen haben. Kann ich mir theoretisch aber vorstellen, dass es die schon mal gab. Aber ich glaube, der Ansatz war sicherlich, wie wir gerade schon gesagt haben, in die Halbräume zu finden. Also dass Musiala und Sané auch mal die Außen halten, aber dann auch häufig in die Halbräume reinziehen und von dort dann Tempo Richtung Tor bringen, wenn der Ball auf Außen ist. Da dann diese direkten Pässe reinzuspielen. Dann die Doppel-6 Leimer, Goretzka sicherlich auch eine sehr körperliche, sehr robuste Doppel-6, die auch dann die Kreise von Bellingham sehr stark einschränken sollte. Hat man ja Leimer da häufig dann sich zu ihm orientieren sehen. Ich glaube, das war da die Idee. Und dann eben auf Außenverteidiger, dass dann eben den Kimmich und Masraoui auch für die Breite sorgen und eben dabei helfen, diese Pässe auf Sané, Musiala zu spielen, die dann eben über ihr Tempo reinkommen sollten.
Und die Bayern starten ja auch sehr gut ins Spiel. Wir hatten die beiden Möglichkeiten von Sané schon ein bisschen angesprochen. Aber was der Vergleich ist zu den letzten Wochen, wo sie ja dann durchaus Selbstvertrauen sammeln konnten, sie belohnen sich in so einer starken Phase nicht mit einem Tor. Eigentlich hatten wir das ob gegen Arsenal oder auch in der Liga. Wenn sie dann wirklich mal Minuten dominieren können, mündet das meistens in einen Treffer. Das war aber dann am Dienstagabend nicht so. Macht das dann auch schon ein bisschen was mit dir, wenn du einfach siehst, heute will er vielleicht nicht ganz so reinfallen oder die Chancen, die wir haben, können wir zumindest in Halbzeit 1 nicht nutzen?
Ich weiß nicht, ob das was mit der Mannschaft gemacht hat. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie nach diesen 5 Schüssen in der ersten Viertelstunde noch durchaus im Spiel drin waren. Ich glaube eher, dass du das Tempo auch nicht so durchhalten kannst, weil das war ja schon Tempo. Und ich glaube, Sané hat in der ersten Viertelstunde allein 5-mal diesen Sprint angesetzt, da an die Kette ran, in die zwischen Innen- und Außenverteidiger den Raum finden. Ich glaube, das kannst du halt nicht über 90 Minuten durchziehen, dass du halt wirklich alle Viertelstunde 5 Sprints machst, einmal über das ganze Feld, dann bist du halt nach einer Halbzeit komplett K.O. Also du musst dann auch mal auf den Ball treten, ein bisschen Ruhe reinkommen lassen, wenn eben diese erste Welle abebbt. Und das hat der Bayern auch versucht dann so nach erster Viertelstunde wirklich all out nach vorne aus dem Positionsspiel heraus immer wieder die Tiefe attackieren und dann erstmal so ein bisschen Ballzirkulation reinbekommen.
Die 24. Minute ist es dann allerdings, wo Real Madrid in Führung geht und sie machen etwas Magisches, weil sie eben aus sehr wenig viel machen, aber gerade Toni Kroos diesen Fehler von Kim sieht, dass er sich mit Vinicius rausziehen lässt und den wunderbaren Stellpass spielt. Das ist genau das, was sich, denke ich mal, Ancelotti vorgestellt hat vor diesem Spiel. Auch das, was Real so unheimlich gefährlich macht, dass alle Spieler zumindest den Plan haben, aus dieser Aktion kann jetzt was entstehen. Und so kommen sie eben auch zur vielleicht nicht verdienten Führung, aber zumindest einer Führung, die bei denen immer passieren kann.
Ja, wobei ich da tatsächlich mit Kroos-Interpretation mitgehe, der ja dann so ein bisschen bescheiden gesagt hat, das war kein schwieriger Pass, das war ein sehr leichter Pass. Für einen Spieler auf Kroos-Niveau war das tatsächlich nicht der schwierigste Pass, weil er dann eben weiß, wenn Vinicius sich zurückfallen lässt, der will den Ball nicht in Fuß, sondern der wird gleich sich umdrehen und Richtung Tor gehen. Und als dann Kim mitgegangen ist, war dieser Raum auch sehr frei und war auch sehr offensichtlich zu bespielen. Das war sehr schlecht gemacht von Kim, muss man leider sagen, weil es da gar keine Notwendigkeit gibt, dass er da mit nach vorne rückt. Seine Mitspieler wirken darauf auch überhaupt nicht eingerichtet. Es gibt kein Abwehrdreieck, was da gebildet wird, um die Tiefe zu sichern. Also da hat das Kim schon verbockt, muss man leider so offen sagen, weil das Vinicius da nicht im Mittelfeld den Ball haben möchte mit dem Rücken zum Tor. Das ist eigentlich bei diesem Spieler klar. Der will in die Tiefe gehen, der will das Tempo ausnutzen.
Real ist eben dann wohl eine Mannschaft, die auf Fehler lauert, im Gegensatz zu vielleicht Arsenal, die wir zuletzt besprochen haben, die dann eher Fehler forcieren will. Kann man das schon so festhalten?
Ja, das ist auch wieder dieses typische Ding. Also 10 Sekunden vorher ist halt überhaupt nicht zu erkennen, dass Real gleich ein Tor schießen wird, sondern das war wirklich so aus so einer Dynamik heraus. Und gegen Real darfst du keine Fehler machen. Das ist, glaube ich, nochmal klar. Das ist auch das, was ja bekannt ist, dass diese Mannschaft, selbst wenn du denkst, die sind jetzt nicht im Spiel wie in dieser Anfangsviertelstunde, immer mit dieser einen Aktion dann eben das Tempo verschärfen können. Und es war ja auch insofern ein Spiel, das seltsam war, weil die Tore sind immer so ein bisschen gegen den Spielverlauf gefallen. Und hier war das halt so, dass Bayern eigentlich am Drücker war, aber dann Real, erste Chance, erstes Tor, zack, typisch Real eben.
Tuchel hat dann nach dem Spiel das Verhalten von Kim auch dann bei der Aktion in der zweiten Hälfte, wo wir noch drauf kommen, als zu gierig bezeichnet. Und das bricht dir natürlich so das Genick, wenn du als Mannschaft sehr über die Disziplin kommen musst, sehr über die, ja, Kettenhaftigkeit, die du dann mitbringen musst, ist einfach zu viel gewesen von ihm in der Situation, wollte er es dann zu gut machen, hatte genau auf diesen Pass in Fuß von Vinicius gehofft.
Ja, Kim ist natürlich auch ein Spieler, der gern nach vorne verteidigt, der das auch gut kann eigentlich. Ist gegen Vinicius natürlich nicht so einfach, weil der natürlich viel Tempo hat, der genau mit seinen Aktionen weiß, wie er sich da dann durchwurscheln kann und eben das Tempo von Kim überbieten kann, was ja auch nicht viele Spieler auf Bundesliga-Niveau können. Also bei Champions League auf dem Niveau können das halt Spieler wie Vinicius. Und das hat halt Kim so ein bisschen das Genick gebrochen. Und das ist halt so eine ganz brutale Sache, weil man diese Was-wäre-wenn-Szenarien immer schlecht wirklich durchspielen kann. Aber ich bin mir sehr sicher, dass De Ligt nicht diesen Fehler macht, weil De Ligt eher ein Spieler ist, der zu wenig rausrückt, der zu passiv dann hinten agiert. Da hat der Nagelsmann sehr, sehr viel ihm beibringen müssen, auch mal rauszurücken und nicht eben nur die Kette zu halten. Und der hätte diesen Fehler nicht gemacht, genauso wenig wie den Fehler zum 2:2 am Ende.
Damit heißt es also 1-0 für Real Madrid. Es ist aber allerdings ein Stand, den die Bayern auch schon kennen aus der Saison, sind immer mal in Rückstand geraten. Auch Real konnte Führung nicht immer nur bis ins Ziel bringen. Das heißt, für die Münchner also einfach genau das weitermachen, bis zur Halbzeit erstmal, was zu Beginn gut funktioniert hat, vielleicht schon ein bisschen was verändern, reagieren. Wie hast du die Phase dann bis zur Halbzeit gesehen?
Ja, da hatte man trotzdem das Gefühl, dass die Köpfe angefangen haben zu rauchen bei Bayern München und dass man doch gemerkt hat, diese Mannschaft kommt nicht mit dem Selbstvertrauen einer Meistermannschaft hierhin, sondern mit dem Selbstzweifeln, die so ein verspielter Titel in der Bundesliga auch mitbringen. Und das Ballbesitzspiel ist ja auch schon oft gescholten worden, auch von uns hier in diesem Rahmen. Und das war halt auch wieder nicht besonders gut, als dann Sané angefangen hat, überall rumzuwursteln, um irgendwas zu kreieren. Die Doppel-6-Leine, Goretzka hat den Ball viel zu langsam treiben lassen. Das hat es Real sehr, sehr leicht gemacht, in die Positionen reinzufinden. Da hat man dann wirklich überhaupt nichts mehr aus dem Ballbesitz kreiert, was in der ersten Viertelstunde so gut geklappt hat. Diese schnelle, dieses schnörkellose Halbraum rein, Position halten und dann aus den Positionen heraus die tief attackieren. Das hat in dieser Phase überhaupt nicht mehr funktioniert. Und dann hat sich Bayern irgendwie in diese Pause bringen müssen, um sich nochmal neu zu sortieren.
Und neu sortiert hat Tuchel dann auch, bringt Guerrero für Goretzka, wo er auch sagt, das ist einfach auch physisch gerade für ihn schwer, er hat sehr viele Kilometer gemacht in den letzten Wochen. Da verändert sich das Spiel natürlich in gewisser Weise und du kommst dann eben auch zu den Toren, ob das jetzt der direkte Auslöser war, aber dann ist es Sané in der 53., der den Ball von Leimer gespielt bekommt und dann mal diesen individuellen Moment hat, der ihn ja so stark machen kann und einschweißt. Und wenn vielleicht aus dem Ballbesitzspiel nicht so viel rausgeht und du sagst, Sané wurschtelt sich da eher rum, braucht es dann doch mal so eine Aktion, ne, wo er einfach vom Flügel reinziehen kann und das Ding reinschweißt.
Ja, wobei ich hatte schon das Gefühl, dass die beiden Tore, auch dann der Elfmeter, der zum 2-1 geführt hat, sind schon direkt resultiert aus den taktischen Umstellungen. Nämlich, dass man gesagt hat, man bringt Guerrero und Guerrero spielt jetzt neben Müller. Die beiden besetzen jetzt die Halbräume. Musiala und Sané tauschen Seiten, bleiben wirklich an der Linie und gehen dann von dort nach innen. Aber erst dann, wenn wirklich der Gegner sich auf die Halbräume fokussiert. Erst dann, wenn der Freiraum da ist. Und dieses Sané-Solo war ja auch dann genau daraus entstanden, dass er am Flügel war, dass Kimmich dann hinterlaufen ist, eben den die Gegner auf sich gezogen hat. In der Mitte noch Müller und Guerrero auch Gegner auf sich ziehen und er dann eben diesen Lauf machen konnte. Und lustigerweise beim 2-1 dann ganz ähnlich, halt mit einem vorrückenden Masraoui, der dann den diagonalen Lauf anbietet, aber auch hier wieder die Halbräume attackieren über die Flügel heraus. Also das, was in der Anfangsviertelstunde auf andere Art funktioniert hat, haben sie jetzt wieder gemacht. Und das waren schon diese Umstellungen von Tuchel, die dann wirklich dafür gesorgt haben, dass sie es besser gespielt haben als noch in den Minuten vor der Pause.
Ja, nur um das Protokoll dann vollständig zu machen, Kane nutzt dann den Elfmeter zum 2-1. Ist aber schon so, dass man bei Real dachte, die kommen jetzt nicht ganz so mit dieser Veränderung klar, sind vielleicht nicht so variabel in der Aufstellung auch, dass du dich nach einer Führung auch ein bisschen mehr zurückziehen kannst. Hätte man da vielleicht auch aus Ancelotti-Sicht in der Halbzeit nochmal anders reagieren können?
Das weiß ich nicht, weil das war natürlich nicht vorauszusehen und das ist natürlich Ancelotti auch nicht der Typ, der dann so reagiert, der dann irgendwie großartig noch was an seine Mannschaft umstellt, ohne Not. Deswegen hat mich das nicht gewundert. Das war halt wirklich nur eine gute Sache, die Tuchel dann einfach angebracht hat. Und das ist natürlich auch mal schwer, dann vorauszusehen, was der Gegner dann tut, wie der Gegner es tut. Und ich finde, Real hatte ja das Spiel trotzdem ganz gut unter Kontrolle. Also es war dann wirklich diese Sané-Aktion, der Brustlöser war für die Bayern, dann nochmal ein bisschen was reinzupfeffern und das 2-1 auch hinterher zu schieben.
Wir haben bei Champions-League-Spielen des FC Bayern immer sehr hohe Passquoten, aber allerdings auch auf beiden Seiten. Das spricht natürlich, muss man sagen, für das Niveau, dass eben solche einfachen Aktionen dann auch immer klappen, über 90% beide Teams. Inwieweit neutralisiert das dann auch so ein bisschen das Spiel, gerade wo Real sich dann überlegt, okay, wie kommen wir jetzt so ein bisschen zum Tor, die Bayern etwas defensiver dann eingestellt nach der Führung. Ist es dann einfach auch ein Aspekt, hohe Passquoten, wo du sagen musst, ja, ist es auch auf Sicherheit immer wieder ein bisschen bedacht?
Ich will nicht sagen auf Sicherheit, aber es gibt ja faire Sachen, die das bedingen. Einerseits hast du gesagt, ja schon völlig richtig, die technische Klasse der Spieler ist dann nochmal was ganz anderes als in anderen Partien. Du selbst gehst vielleicht in einem Champions-League-Halbfinal-Hinspiel nicht das größte Risiko ein, spielst also nicht jeden Pass tief, sondern guckst dann erstmal vielleicht nochmal, wo es dann hinten. Und das Zweite war an diesem Spiel sicherlich auch, dass beide Teams im Pressing jetzt nicht 5 oder 6 Spieler mit reingeschickt haben, sondern wirklich vorne drei, vier Spieler und wenn dieses erste Pressen dann überspielt ist, sehr schnell in den tiefen Block zurückziehen. Auch Bayern haben das zeitweise gemacht, dass sie dann immer, wenn der Block überspielt war, sich doch sehr tief zurückgezogen haben. Und dann, klar, wenn der Gegner dann tief ist und dann nichts anbietet, dann spielst du dann eher mal Pass hinten rum, Pass zur Seite. Ich gucke gerade mal hier in die Statistik rein, welche Spieler mit den meisten Pässen waren natürlich dann auch allesamt die Spieler, die hinten drin waren. Kroos mit 82 Pässen, Dyer mit 82 Pässen. Also das ist dann ja auch diese Spieler, die dann eben verwalten und das Spiel von links nach rechts immer wieder beruhigen.
Und was das eben alles bedingt, ist, dass Real gar nicht so oft in den Strafraum der Bayern kommt. Vinicius ist es dann noch mit einer Chance aus dem spitzen Winkel. Und dann taucht er aber sehr gefährlich auf und kann dann nur von Kim per Foul gestoppt werden. Wie hat es Real dann in dieser Phase geschafft, wirklich den Weg dann nochmal in den Strafraum zu suchen? Viele flache Pässe dann auch dabei gewesen und Vinicius als Zielspieler?
Ja, also viele flache Pässe, auch so ein bisschen diese Umstellung, die sie dann vorgenommen haben mit Luka Modric, der gekommen ist für Bellingham, dann eher so ein klassisches 4-3-3 gespielt, auch mit Brahim Diaz. Also das war, glaube ich, so ein Faktor, den sie gemacht haben, um eben wieder ein bisschen mehr Breite reinzubekommen und dann eben den Gegner auseinanderzuziehen und dann die Pässe von der Außen in die Tiefe zu spielen. Auch da war es aber wieder nicht so, fand ich, dass das Tor jetzt sich jetzt unbedingt angedeutet hat. Man kann vielleicht dann noch so ein bisschen kritisch bemerken, dass Tuchel mit seinen Wechseln dann wiederum das zuvor funktionierende Konstrukt auseinanderreißen musste. Sollte dann halt Gnabry für rechts kommen für Konter. Hat dann aber auch nicht funktioniert. Über diese Seite ist dann ja auch der Elfmeter eingeleitet worden. Aber es war jetzt nicht so, dass sich dieses 2-2 mega angedeutet hätte. Genauso wenig, wie sich die anderen, wie sich das 1-2 jetzt mega angedeutet hat oder das 0-1.
Es ist bei Real Madrid aber auch immer etwas das Kompensieren des Fakts, dass der richtige Neuner, der richtige Strafraumstürmer fehlt, dass Vinicius diese Rolle einnehmen kann, die Bälle fordern kann, aber natürlich auch nicht prädestiniert dafür ist. Also was wäre dieses Team jetzt nochmal mit einem Spieler wie Kaliber Benzema oder ja, noch anderen wirklich starken Neunern?
Ja, klar, das ist etwas, was fehlt. Vinicius macht ja auch keinen Hehl daraus, dass er lieber über links kommt und weicht er dann ja häufig auch da in diese Seite aus, wo er dann halt mit Tempo die Tiefe attackieren kann und nicht vorne Bälle halten muss. Ich glaube, das ist schon ein Faktor, der da ist, deswegen ich auch immer so ein bisschen von Umbruch rede, weil sie natürlich in dieser Saison auch davon leben, von ihrer starken Defensive gerade, von den Spielern auf der Sechs, die da sehr viel auch wegräumen, sowohl im Ballbesitz als auch gegen den Ball. Und weil sie halt eben selbst in der Liga keinen Spieler haben, der 20 Tore garantiert. Also das ist jetzt gerade Bellingham da, der Top-Torschütze, aber der ist ja eigentlich als offensiver Mittelfeldspieler, als Tausendsasser auch nicht derjenige im Strafraum. Also eine Mannschaft wie Real war halt immer dann gut, wenn halt vorne ein Stürmer war mit 20, 25, 30 Toren. Entweder ein Benzema oder halt ein Ronaldo. So. Und das ist, glaube ich, auch das, wo sie attackieren werden. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass sie unbedingt Mbappé haben wollen. Der natürlich auch nochmal ein anderer Stürmertyp ist, aber glaube ich eher noch das verkörpert als Vinicius Junior, den ich halt tatsächlich als sehr, sehr, sehr starken Außenstürmer sehe.
Das Ergebnis lautet dann am Ende 2-2, ein Unentschieden, womit glaube ich beide Trainer erstmal gut leben können. Hätten sie auch vor dem Spiel genommen, was meinst du?
Real sicherlich eher als Bayern. Also ich glaube, Real, trotz der 2-1-Führung, können im Nachhinein sehr glücklich sein mit diesem Ergebnis, weil sie jetzt nach Hause fahren können, wissen, okay, solange es 0-0 steht, passiert nichts und wenn wir ein 1-0 schaffen, dann wird es erst recht gut. Also ich glaube schon, dass Real mit diesem Ergebnis eher leben kann.
Ja, mit 2-2 kennen sich die Bayern ja gut aus, hat im Viertelfinale schon sehr gut funktioniert nach dem Hinspiel. Jetzt müssen sie allerdings in den Häckselkessel von Madrid ins Bernabeu. Welchen Ansatz werden die Bayern da wählen? Ist es dann wieder ein bisschen weniger Ballbesitz, wieder ein bisschen mehr lauern auf Umschaltsituationen, wie das auch City ja gemacht hat gegen Real Madrid teilweise?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, dass sie nicht all out da reinfahren werden und jetzt, wie sie jetzt im Hinspiel hatten, zeitweise, da gab es ja Phasen, wo die Bayern 65% Ballbesitz hatten. Ich glaube, das werden wir eher selten erleben, sondern da noch ein größerer Fokus eben auf das Umschaltspiel, wie du gesagt hast. Bin ich sehr gespannt, wie sie das machen. Wir werden auch, glaube ich, kein 3-3 erleben, wie wir das beim Hinspiel City Real erlebt haben damals. Ich glaube schon, dass da so ein bisschen die Vorsicht bei beiden walten lässt. Und Tuchel hat ja auch gesagt, er nimmt im Zweifelsfall auch nach 120 Minuten oder nach Elfmeterschießen. Also da bin ich sehr gespannt. Aber es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr hochwertiges Spiel, ein sehr, sehr spannendes Spiel, glaube ich, werden.
Ist das aber schon so eine Tendenz, die man erkennen kann, dass die Hin- und Rückspiele in der Champions League gerade in den späteren Phasen zwischen diesen Top-Teams schon immer einen anderen Charakter mitbringen, je nachdem auch, wer eben das Heimspiel austrägt und gerade nach einem Unentschieden im Hinspiel, wo es eher mal auf Sicherheit gehen kann, dass du dann einfach einen anderen Aspekt hast im Rückspiel, weil es dann natürlich um alles geht. Vielleicht auch selbsterklärend, aber gefühlt mehr so in den vergangenen Jahren der Fall gewesen.
Ja, ich glaube auch nochmal, die Abschaffung der Auswärtstorregel war da sehr wichtig in diesem Punkt halt, dass du eben im ersten Spiel gar nicht so sehr auf Taktik spielen musst, gar nicht so sehr gucken musst, dass du eben dir nicht die Auswärtstore, durch die Auswärtstorregel irgendwas vermasselst, sondern dann halt wirklich die Heimspiele nutzen kannst, um eben offensiv zu spielen oder auch auswärts ein bisschen mehr wagen. Also ich glaube, das ist, hält sich sehr gut die Waage aktuell und deswegen erleben wir auch so viele Tore, finde ich, glaube ich, weil das Risiko nochmal gestiegen ist und das Risiko, was du eingehen kannst, ja auch gestiegen ist, weil du immer weißt, okay, auswärts, kein Tor ist nicht so schlimm oder auswärts, wenn das Auswärtsteam ein, zwei Tore schießt, ist nicht so schlimm, wir können das noch wieder zurechtbiegen im Rückspiel. Aber trotzdem, dieses Rückspiel zu Hause ist ein enormer Vorteil. Das haben wir auch jetzt ja im Viertelfinale schon erlebt. Wenn du weißt, was du erwarten hast, wenn du weißt, was du zu spielen hast, wenn du dann auch die Führung vielleicht mit dem Publikum im Rücken bekommst. Ich glaube, da haben die beiden deutschen Teams schon einen echten Nachteil, dass jetzt PSG und Real genau wissen, was sie zu tun haben.
Ein Fakt macht den Bayern in jedem Fall Hoffnung. Thomas Tuchel bestritt bisher jedes Halbfinale auf Clubebene. Erfolgreich, 11 von 11 steht er da bisher. Ist es nur so ein gutes Omen, was er mitnimmt, aber ist es dann natürlich auch, wie wir schon oft hatten, genau das Spiel, genau das Format, genau der Wettbewerb für einen Tuchel, um sich dann doch in seiner Fußball- und Trainer-Vita ja, den Stein ins Brett zu legen.
Du, ich glaube, das ist der perfekte Wettbewerb für Tuchel und es ist kein Zufall, dass Tuchel in Pokalwettbewerben seine größten Erfolge gefeiert hat und in der Liga bis auf den Titel mit PSG da noch nichts rausgesprungen ist, weil er halt ein Trainer ist, der wirklich genau ins Detail gehen kann und den Gegner sezieren kann und den Spielern einen Matchplan mitgeben kann, der funktioniert, der auch gegen den Ball sehr gut funktioniert, aber auch mit dem Ball Aspekte hat. Wohingegen in der Liga kommt es ja dann eher darauf an, dass du ein Spielsystem entwickelst, das sich langfristig trägt, das sich auch selbst trägt, wo du nicht jede Woche nachjustieren musst, sondern wo du auch Automatismen reinbringen kannst. Und das ist ihm zuletzt bei Bayern einfach nicht gelungen. Also das ist, wenn du es mit Leverkusen vergleichst, die halt wirklich diese Automatismen haben, ist es schon krass, dass die Bayern halt immer auch die Champions-League-Spiele komplett anders bestreiten. Das war jetzt wieder auch von der Dynamik her ganz anders als gegen Arsenal die Spiele, wo Bayern noch weniger Ballbesitz hatte und noch sehr viel mehr über Kompaktheit kam. Also das ist, glaube ich, schon ein Riesenunterschied und Tuchel ist der richtige Mann für solche großen Champions-League-Abende. Deswegen bleibe ich halt immer noch dabei, dass das ein 50-50-Ding ist zwischen Bayern und Real und Bayern da durchaus mit einer guten Leistung im Bernabeu das Finale klar machen kann.
Apropos Teams, die sich in der Champions League anders präsentieren als in der heimischen Liga. Wir kommen zu Borussia Dortmund, bei denen man ja, wenn man nur auf die Ergebnisse in der Bundesliga schaut, denken könnte, das wird ein ziemlich einfaches Spiel für Paris Saint-Germain, gerade auch im Blick auf das Spiel gegen RB Leipzig, wo sich Dortmund regelrecht auskontern hat lassen, fast schulbuchmäßig wirklich sich die Tore gefangen hat, vorne die Chancen nicht unbedingt genutzt. Wie kommst du denn nach dem Spiel dann in die Erkenntnis, dass du jetzt gegen so ein Powerhouse wie PSG, diese Offensive, die in Zaum halten kannst? Und wie stellst du deine Truppe drauf ein? Wie viel übernimmt aber dann auch die Atmosphäre, dieses Halbfinalsetting und natürlich vor allem das Westfalenstadion?
Ich glaube, da musste die Mannschaft nicht mehr extra pushen. Man merkt doch deutlich, dass da in der Champions League immer eine andere Dortmunder Mannschaft auftritt. Das kann man jetzt so versuchen, analytisch zu erklären. Gibt es auch ein paar Punkte sicherlich. Dortmund hat in der Champions League im Schnitt 47% Ballbesitz, in der Bundesliga 57% Ballbesitz. Sie hatten auch in Leipzig mehr Ballbesitz. Der Gegner hat auch da gesagt, komm, macht mal und wir kontern euch aus. Und in der Champions League können sie dann eher außen selber die Mannschaft sein, die kontern hat und die presst und die reingeht. Aber ich glaube, das hat auch viel mit Motivation zu tun, mit dem äußeren Rahmen, wie du es gerade so schön gesagt hast, das Westfalenstadion, das da nochmal zu einer anderen Form auch aufläuft als in der Bundesliga, wo er doch mittlerweile sehr schnell gepfiffen wird, muss man auch mal so ein bisschen kritisch anmerken. Aber in der Champions League hast du diesen Vertrauensbonus, du hast diese magischen Nächte, die alle ersehnen. Du hast eine Mannschaft, die da nochmal diese 10% mehr in die Waagschale wirft, als sie es in der Bundesliga tun. Das muss man einfach so ehrlich konstatieren.
Und die Atmosphäre war natürlich gigantisch gestern Abend. Das Setting wie gemalt, ein Spiel, in dem beide Teams aber erstmal etwas zurechtfinden müssen. Zu Beginn ja etwas Zurückhaltung, noch nicht das ganz große Risiko. Auch hier gerade PSG, eine Mannschaft, die sich auch immer mal in Spiele reinfinden muss. Wie bist du oder wie hast du das eingeschätzt, was Luis Enrique da mit Paris auf den Platz stellt?
Ja, das war jetzt keine überraschende Startaufstellung für mich. Sie haben eine Startaufstellung gewählt, die eigentlich auch nach den vergangenen Wochen so ein bisschen folgerichtig war. Luis Enrique möchte ja so ein bisschen Barca-Flair nach Paris bringen. Sie spielen 4-3-3, ein klassisches Ballbesitzspiel. Im Ballbesitz rückt dann ein Außenverteidiger, zumeist Hakimi, weit vor, sodass du so ein 3-3-4 entstehen lässt. Und in guten Momenten ist das so ein wirklich klassisches Positionsspiel. Sie tragen den Ball von einer Seite zur anderen und warten, bis dann die Lücke kommt. Warten, bis dann jemand halt frei kommt. Bisschen überraschend war so, dass sie dieses Wechselspiel gemacht haben zwischen Offensive und Defensive, also Dembélé offensiv häufig auf rechts außen, dann gegen den Ball aber ins Zentrum gerückt, wo sie dann so eine Art Raute hatten. Das hat mich so ein bisschen überrascht und das hat auch nicht ganz so gut funktioniert, wie wir gleich analysieren werden.
Dortmund ist auch hier wieder das Thema Halbräume finden ein Stichwort, wo wir es dann auch gerade eben haben, dass Sabitzer dann zur ersten richtigen Möglichkeit im Spiel kommt. Fast ähnlich, sag ich mal, die Situation wie bei Sané und den Bayern. Ist es dann auch das Konzept, genau diese Lücken finden?
Ja, ein bisschen anders noch, weil bei Real möchtest du die Außen-Innenverteidiger so da ein bisschen reinkommen, wo die auch sehr kompakt stehen. PSG muss das anders verteidigen, weil die Stürmer vorne sehr wenig machen für das Spiel gegen den Ball. Und jetzt haben sie diese Raute versucht, das so ein bisschen aufzufangen. Aber man hat halt häufig gesehen, dass gerade auf den Flügeln riesige Räume waren. Also wenn Riasson nach dem überspielten Pressing den Ball bekam, konnte der ja erstmal 15, 20 Meter mit dem Ball am Fuß laufen in den freien Raum. Und dann musste irgendwann zwangsläufig Mendes rausrücken, um ihn irgendwie aufzunehmen. Und dann war dahinter wiederum die Räume. Dann konntest du quasi darüber so halb in die Halbräume reinspielen. Und das hat der BVB auch ein paar Mal versucht, sehr viel über rechts angegriffen, sehr viel über diese freie Seite und dann, wie du es gesagt hast, Sabitzer, der immer wieder diesen Laufweg gesucht hat, aber auch Füllkrug, der dann auch immer wieder die Tiefe attackiert hat.
Ja, wie findest du denn eben diese Balance zwischen, okay, der Gegner presst uns kaum an, du hast gerade im Zentrum dann relativ viel Ruhe, das Spiel aufzubauen und alles schiebt sich so ein bisschen nach vorne, weil eben der Platz da ist, dann aber auch die Konterabsicherung nicht zu vernachlässigen und immer auch ein, zwei Spieler zu haben, die genau darauf achten, das ist tricky, also so eine falsche Sicherheit, die du vielleicht verspüren kannst, wenn eben PSG nicht ganz so viel gegen den Ball macht.
Der ironischerweise ist das eine Sache, die Borussia Dortmund vielen Gegnern auch in der Liga auferlegt, wo sie halt auch so nach vorne spielen, die Absicherung ist so schlecht und dann sind schon manche Gegner darauf reingefallen, dass sie dann wirklich dieses offene Spiel haben entstehen lassen und dann hat Dortmund die größere individuelle Klasse. Also ich glaube, Dortmund weiß da sehr gut, dass sie das nicht dürfen, weil sie das halt auch schon genug Gegner selber angetan haben. Und da hast du halt bei Dortmund gemerkt, dass ein Schan sich sehr, sehr zurückgehalten hat. Also Schan hat da sehr, sehr häufig auf die Absicherung vor der Abwehr geachtet. Auch ein Brand war nicht so offensiv. Ich fand auch, dass man auf den Außen noch mehr nach vorne hätte machen können, wenn man gewollt hätte. Marzen hat sich da auch sehr, sehr stark zurückgehalten, aber immer mit dem Wissen, okay, der Gegner kann uns im Umschaltmoment wirklich ärgerlich werden. Und Dortmund hat auch ja sehr häufig dann den direkten Weg in die Tiefe gesucht, also wenn sie es gespielt haben, damit eben, wenn der Ballverlust kommt, der Ballverlust dort ist, wo sie uns nicht wehtun können im Konter. Also ich glaube, sie waren da schon ganz gut abgesichert, auch wenn das dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen eskaliert ist. Da gab es ja dann Chancen durchaus auf beiden Seiten, aber grundsätzlich war die Absicherung okay.
Das in die Tiefe kommen und die Tiefe finden, da kommen wir gleich noch zu. Erstmal noch Paris. Wie wollen die zu ihren Chancen kommen? Ist es dann ganz viel individuelle Klasse, auf die sie setzen, dass du hoffst, dass ein Mbappé sich dann mal durchdribbelt, Dembélé mit seinem Tempo, mit seinen Finden? Weil ansonsten, ich glaube, vor allem aus dem Mittelfeld hat dann die Unterstützung gerade um den Strafraum gefehlt. Und du hast natürlich auch keinen Spieler, auf den du da die Flanken schlagen kannst und den du immer da irgendwie im 16er suchen kannst.
Es war kein gutes PSG-Spiel. Also ich habe einige PSG-Spiele mir im Vorhinein angeguckt und das jetzt das Halbfinale gegen Dortmund, das war mit das schlechteste PSG-Spiel, was ich diese Saison gesehen habe. Weil eben, wie du gesagt hast, es gab kaum kollektive Aktionen, sondern häufig hat sich Mbappé ein bisschen fallen lassen, Dribbling gesucht, Ball weg. Dembélé hat auf rechts den Ball bekommen, wollte 5 Leute ausdaddeln, Ball weg. Und was aber PSG auszeichnet in dieser Saison eigentlich, ist, dass sie eine gute Balance haben aus diesen individuellen Aktionen und einem guten Positionsspiel. Also immer wieder verlagern, bis dann eben die Situation da ist, dass du ins Dribbling gehen kannst. Und da haben sie jetzt gegen Dortmund einige Male mit dem Kopf durch die Wand gewollt und waren dann auch sichtlich genervt, dass Dortmund das auch sehr gut verteidigt hat. Also wenn man zum Beispiel sich die Defensivleistung von Adeyemi anguckt, die war ja großes Kino. Also immer wieder, wie er zurückgelaufen ist, dann die Viererkette aufgestockt hat, wenn Hakimi nach vorne gerückt ist, um eben in der letzten Linie mit 5 Mann zu stehen. Das hat PSG merklich genervt und auch diese Stimmung im Stadion hat sie genervt. Man hat da deutlich gemerkt, dass die Spieler dann so ein bisschen ausgeschert sind aus dem eigentlichen Plan und dann, wie du es gerade gesagt hast, einfach nur über individuelle Aktionen zu Chancen kommen wollten.
Und eben hinten stimmt die Aufmerksamkeit auch dann nicht gänzlich. Marquinhos hebt bei einem langen Ball von Schlotterbeck dieses Abseits auf. Füllkrug ist dann durch und in absoluter Strafraumstürmer-Manier schließt er dann auch ab. Super Angriff. Schlotterbeck hat eben die Zeit, den Raum, diese kleine Finte, die er macht, wo sich dann ihm aber so 15 Meter vor ihm ergeben. Und er sieht dann diesen Laufweg von Füllkrug, auch das eben abgesprochen und gegen PSG, das dann diese Schlafmützigkeit in der Situation mitbringt, bestrafst du das natürlich konsequent.
Ja, ist aber auch so ein bisschen ganz ähnlicher Fehler, wie er passiert ist beim Bayern-Spiel. Nicht ganz so prominent, wie Kim ihn gemacht hat, aber wenn der Gegner halt vorne einen langen Ball ohne Druck spielen könnte, musste als Abwehr eigentlich sofort den Schritt nach hinten wählen. Also da musst du wirklich sagen, okay, wir haben vorne keinen Druck drauf, er setzt schon zum Ball an, sofort 3 Meter nach hinten absetzen, sofort umdrehen und den Sprint suchen. Und das war in dieser Situation halt überhaupt nicht gegeben. Du hast gerade gesagt, Marquinhos geht nach vorne, ein paar andere Spieler orientieren sich nach hinten und dann steht halt Füllkrug nicht im Abseits. Und Füllkrug macht das dann spitze. Also muss man wirklich sagen, Ballannahme, großes Kino, der Abschluss, großes Kino. Aber natürlich, wenn PSG da nicht so schlafmützig mit der Kette verteidigt, dann kommt er ja gar nicht erst in die Situation rein.
Generell zu diesem BVB-Team ist die Aufstellung, die wir gestern gesehen haben, die aktuell eingespielteste und vielleicht eben auch beste, die du so auf den Platz stellen kannst. Hat da jetzt irgendeine Komponente nicht ganz so gestimmt, weil ich fand, das ist natürlich auch einfach eine ganz tolle Teamleistung gewesen. Und das klappt eben nur, wenn alle sich da vertrauen können und gegenseitig ja wissen, was sie zu tun haben.
Nee, das war eine ganz tolle Teamleistung und ich hätte jetzt auch niemanden auf irgendeiner Position gesagt, der gehört da nicht rein. Muss aber auch hier wieder ganz klar betonen, dass die Spieler in dieser Champions League alle besser performen als in der Liga. Also Adeyemi haben wir gerade für die defensive Einsatz gelobt. Das habe ich in der Bundesliga sehr, sehr selten gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Auch ein Brandt hat auch defensiv im Pressing immer wieder angeschoben, vorne mit reingerückt, da sehr, sehr gut agiert. Das kann er, aber das macht er nicht Woche für Woche. So, und da hast du halt ganz vielen Spielern diese so eine leichte Diskrepanz zwischen der Leistung in der Champions League und der Leistung in der Liga. Und ich fand, dass die Aufstellung vor allen Dingen auf den Gegner gut gepasst hat. Also mit Adeyemi links, Sprinter, der dann auch den Weg mit Hakimi mitgehen kann, aber auch gucken kann, dass er den Raum hinter Hakimi findet. Und rechts Sancho, der Dribbler, der dann eben auf diesen freien Räumen da das 1-gegen-1 sucht. Der hat 16 Dribbling-Versuche, wahnsinniger Wert. Und davon sind, glaube ich, 11 oder 13, ich habe es jetzt gerade nicht 100% im Kopf, aufgegangen. Also der war wirklich, wirklich auffällig da. Und ich glaube, diese Flügelkombi, Flügelzange hat gegen PSG sehr, sehr gut funktioniert.
Und eben auch, was das dann alles bedingt, ist diese Laufleistung, dass der BVB 5 Kilometer mehr abspult in der Halbzeit. Am Ende des Spiels waren es derer 10. Das ist eine Qualität, bei der auch PSG einfach mit diesem Spielermaterial nicht mithalten kann. Und mit der du dir dann solche Chancen, solche Gelegenheiten, aber einfach auch so ein Übergewicht und ein Selbstvertrauen erspielen kannst, wo das eben anders nicht herkommen kann.
Ja, ironischerweise hatte ich das Gefühl, dass dieses zweite Halbfinale so ein typisches 2-2-Halbfinale war. Weil bei all den Stärken, die wir jetzt gerade gesagt haben und Dortmund halt, wie gesagt, gutes hohes Pressing, dann guter tiefer Block, da waren trotzdem überall immer Lücken da. Und da gab es dann immer Situationen, wo dann eben PSG in der zweiten Halbzeit ins Dribbling gekommen ist. Oder andersrum, wo, wie du gerade gesagt hast, die Halbräume frei waren bei PSG hinten. Und beide Teams hatten da eigentlich genug Möglichkeiten, damit das Ding am Ende 2-2 ausgeht. Aber eben haben sie die Möglichkeiten nicht gemacht.
Und gerade ja, Dortmund darf sich dann ganz, ganz dolle bedanken, da bei der Person, der die Maße für das Tor festgelegt hat und die Pfosten genau an diesen Millimeter hingestellt. Und gerade Mbappé ist es, der in der zweiten Halbzeit da mit einem Abschluss scheitert. Der Ball kullert fast über die Torlinie und auch der zweite Abschluss ist da ganz knapp. Das ist so quasi der Beginn einer ganzen Reihe von Chancen auf beiden Seiten, wie du es schon sagst. Hast du Hochkaräter gerade in den Zwischenräumen. Defensiv ist das schon ein bisschen vogelwild gewesen, auch von beiden Seiten. Und Dortmund hat sich dann, was ist immer mal passiert, sich auch anstecken lassen, ne, von dieser Dynamik.
Ja, haben sie ein bisschen anstecken lassen, auch davon das Spiel schnell machen zu wollen, davon auch immer in die Tiefe spielen zu wollen. Und das hat dann nicht immer geklappt. Und da hätte man sich dann manchmal gewünscht, dass sie Fuß auf den Ball, zwei, dreimal laufen lassen, um eben so ein bisschen das Spiel zu beruhigen. Es hatte dann tatsächlich eher PSG in die Karten gespielt. Aber trotzdem würde ich die beiden Pfostentreffer von PSG nicht zu hoch bewerten. Das war natürlich knapp, aber auch Dortmund hatte halt wirklich gute Chancen. Die bleiben einem nur nicht so ins Gedächtnis, weil sie nicht so gut abgeschlossen waren. Aber Sabitzer allein mit seinen Abschlüssen im Strafraum, wenn er die besser bekommt und nicht auf den Torwart schießt, dann ist das auch das 2-0 drin. Also Dortmund hat da auch wirklich dann Szenen hinbekommen, wo sie mit hoher Qualität und mit hohem Tempo in den Strafraum gekommen sind.
Ja, auch Füllkrug, seinen Abschluss übers Tor und ein Kopfball dann am Ende noch. Auch viele Aktionen, wo genau eben diese Flügelspieler, die wir schon angesprochen haben, das Duell gewinnen auf der Außenlinie und dann ja den Pass in die Mitte finden. Und gerade Sancho, der kommt auf 99 Ballaktionen. Das ist für einen Flügelspieler wirklich ein enormer Wert. Hat mir einfach richtig gut gefallen. Vielleicht das beste Spiel im BVB-Trikot, auch wenn es jetzt sich nicht so auf der Anzeigetafel so ausgespielt hat. Aber von ihm wirklich ein Auftritt, wie man ihn sich gewünscht hat. Und er ist jetzt endlich an diesem Punkt mit dieser Leihe, wo man so auf ihn zählen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch nicht seine Schuld, wenn er drei Chancen einleitet, aber keiner die Chance dann macht, dann kannst du nicht Sancho den Vorwurf machen. Das war wirklich ein Vintage Sancho, wie man ihn aus seiner ersten BVB-Zeit kennt. Am Flügel den Ball nehmen, Ball vorbeileben am Gegner und dann Vollgas abgeben und los geht's. Also das hat er 3-4 Mal gemacht und das hat immer funktioniert. Muss man großes Lob aussprechen. In dieser Form ist er eine wirkliche Bereicherung für den BVB.
Und Terzic wechselt dann auch sehr spät, schenkt seiner Mannschaft viel Vertrauen, weil es eben funktioniert hat, obwohl da auch wirklich einige am Stock gingen. Also ich glaube vor allem Adeyemi, dem hat man angemerkt, dass er gut und gerne auch nur eine Stunde durchgehalten hätte. Aber sie haben es irgendwie durchbekommen und dann hast du eben auch auf der Bank nicht ganz so das Personal, wo du weißt, wenn wir die jetzt reinschmeißen, dann sieht es genauso aus wie vorher. Also auch da musstest du einfach ein bisschen mit dem Feuer spielen, ne?
Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, es hat ja auch lange gut funktioniert und du willst dann auch nicht das System auseinanderreißen. Ja, vielleicht ein Adeyemi früher rausnehmen, aber du hast halt keinen Spieler, der das Tempo von Adeyemi hat. Du hast keinen Spieler, der die Läufe von Hakimi so mit so viel Tempo mitgehen kann. Da habe ich schon verstanden, dass man das so lange gelassen hat. Am Ende war es ja auch eher Zeitspiel, diese Wechsel, als dass man wirklich noch was taktisch wegbringen wollte. Interessant fand ich da eher, dass PSG so gar nicht gewechselt hat. Also irgendwann kam Kolo Muani rein, ging aber auch auf den Flügel, ist da auch verloren gewesen. Ansonsten gab es halt in der ersten Halbzeit die Auswechslung von Lucas Hernandez, der verletzt rauswechseln musste, aber ansonsten gar nichts. Und ich hatte auch am Ende das Gefühl, dass PSG nicht unzufrieden schien mit diesem 0-1, sondern dass sie irgendwann gesagt haben, okay, der Gegner hat ja doch Chancen, lass uns jetzt mal dafür sorgen, dass jetzt hier keine Chancen mehr entstehen. Vielleicht schaffen wir noch ein 1-1 und wenn nicht, ist auch okay. Also ich hatte wirklich auch von Luis Enrique auf der Bank nicht das Gefühl bekommen, dass die unbedingt jetzt im Westfalenstadion gewinnen wollen, sondern er hätte ja auch noch andere Spieler mitbringen können. Da saß ja noch ein Asensio, saß noch auf der Bank zum Beispiel. Also da gab es ja auch noch Möglichkeiten, aber es kam halt nichts mehr, weil sie eben vielleicht gesagt haben, ja Mensch, das 0-1, das nehmen wir erstmal mit. Riskant, aber vielleicht geht's ja auf.
Aber wir müssen über dieses Paris Saint-Germain reden, wohl die letzte Saison mit einem Kylian Mbappé. Du warst jetzt viele Jahre schon ja, immer mal halb nah dran, hast schon Finale in der Champions League verloren. Aber irgendwann musst du dir doch denken, irgendwann musst du doch diese Ansprüche, diese Versprechungen, die du jede Saison hast, musst du doch mal erfüllen können. Und wenn du schon gegen den FC Barcelona im Viertelfinale dich durchsetzt, dann gegen das Borussia Dortmund, das in der Liga nur auf Platz 5 steht, da musst du doch eigentlich mit diesem Willen ankommen, okay, selbst wenn ein 0-2-1 irgendwie okay wäre, wir müssen das Ding hier gewinnen, wir müssen hier mit voller Power zeigen, wer wir sind und einfach auch diesen Anspruch erheben, dass du in Europa dich endlich mal zu dieser Mannschaft krönen willst, die du zu sein scheinst.
Ja, man muss aber fairerweise dazu sagen, dass es auch so eine Umbruchsaison ist bei PSG. Sie haben jahrelang einfach nur teure Spieler gekauft und sich ein Star-Ensemble zusammengekauft und ehrlich gesagt war es ihnen ziemlich egal, ob das als Mannschaft funktioniert. Hauptsache, sie können Trikots mit Messi, Neymar und Mbappé auf dem Rücken verkaufen. Und jetzt dieses Jahr ohne Messi, ohne Neymar, hat man schon so ein bisschen das Gefühl, hey, da möchte man mal was Langfristiges machen, möchte mal was Langfristiges installieren. Jetzt geht auch noch Mbappé zum Sommer hin und dann kann man vielleicht mal eine Mannschaft aufbauen, die mehr ist als nur die Summe ihrer Teile. Und trotzdem darf man nicht vergessen, dass die Spieler, die gestern auf dem Rasen waren, zusammen über 500 Millionen Euro Ablösesumme gekostet haben. Also da kann man eigentlich schon mehr erwarten, aber es ist halt viel Stückwerk. Es ist halt viel Einzelaktion vorne drin und das muss ein Trainer immer dann irgendwie moderieren können. Und da haben sie das wieder nicht hinbekommen, dass sie eine mannschaftlich geschlossene Leistung schaffen. Wobei sie das können. Also das können sie in dieser Saison besser als in der Vergangenheit. Das ist nicht mehr ganz dieses Paris aus der Vergangenheit. Sie sind ja auch eigentlich immer eine Mannschaft gewesen, die es nie geschafft hat, Rückstände zu drehen. Und jetzt ja im Champions League Viertelfinale berühmterweise war das erste Mal in der Geschichte von PSG, dass sie einen Rückstand aus dem Hinspiel gedreht haben. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen, darf man nicht unterschätzen, dass das eine leicht andere Mannschaft ist und dass die jetzt auch, glaube ich, anders auftreten und nicht einbrechen werden im Rückspiel.
Jetzt im Prinzenpark, das ist dann natürlich auch, wie wir es für Real Madrid gesagt haben, ein großer Vorteil. Wie groß ist da auch die Gefahr für die Schwarz-Gelben, dass sie dort nicht ganz so zu ihrem Rhythmus finden oder beziehungsweise, wie es auch in Madrid der Fall war, von Anfang an Unsicherheit mit drin haben und lange, lange brauchen, bis sie wirklich im Spiel ankommen?
Ja, es ist schwierig natürlich, weil du als Dortmund einerseits eine ganz klare Aufgabe hast. Du musst diese Führung aus dem Hinspiel verwalten. Du musst möglichst lange es schaffen, dass PSG kein Tor schießt. Du musst möglichst lange es schaffen, dass es eben so bleibt, wie es steht. Gleichzeitig darfst du nicht zu defensiv werden. Gleichzeitig darfst du dich nicht komplett hinten einrullen lassen. Weil ich glaube, dann irgendwann wird PSG dieses eine Dribbling, diese eine geniale Aktion finden, diesen einen Fernschuss von Vitinha, um das Konstrukt zu knacken. Weil das wird ein ganz großer Balanceakt für den BVB. Und die Schwierigkeit könnte auch werden, dass die Stärken, die sie jetzt im Hinspiel haben, vielleicht im Rückspiel nicht mehr ganz so ins Gewicht fallen. Du hast es schon gesagt, 10 Kilometer mehr gelaufen. Sie haben die Wechsel ausgenutzt, PSG nicht. Sie haben die defensiven Lücken ausgenutzt. Ich glaube, PSG wird anders auftreten einfach. Ich glaube, PSG wird halt nicht 10 Kilometer weniger laufen im Rückspiel. Ich glaube nicht, dass PSG bis zur Ende warten wird mit den Wechseln oder das irgendwie dann so runterdaddeln wird. Das wird ein ganz, ganz heißer Ritt werden und ich bin immer noch skeptisch, was die BVB angeht, aber trotzdem muss man diese Leistung jetzt im Hinspiel einfach loben. Das war großes Kino von Dortmund.
Gibt es ein Spiel, was sich die Dortmunder als Blaupause nehmen können oder zumindest zum Beispiel die Phase gegen Atletico Madrid im Heimspiel nach der Halbzeit, wo sie es wirklich sehr gut runterverteidigt haben? Kannst du solche Spiele mitnehmen oder ist es für den BVB wirklich immer wieder ein neues Abenteuer, wo du dich dann auf die neuen Gefahren des Gegners einstellen musst?
Ja, es ist ein neues Abenteuer. Also ich denke, man darf sich auf keinen Fall das Spiel aus der Gruppenphase zum Vorbild nehmen, wo sie in Paris 2-0 verloren haben, sehr passiv gespielt haben mit einer Fünferkette. Das darf man keinesfalls sich zum Vorbild nehmen. Atletico ist ein schlechter Vergleich, weil das wird ein Spiel sein, wo jetzt 60-70% Ballbesitz PSG geben wird. Das ist ja gegen Atletico schon per Natur nicht der Fall. Atletico spielt anders. Das Spiel gegen Bayern ist, glaube ich, das, was sich die Dortmunder zum Vorbild nehmen können. Also dieser 2-0-Erfolg in der Allianz Arena, wo sie auch nicht sich eingemauert haben, aber doch aus einer stabilen Defensive mit einem guten Pressing heraus die Nadelstiche gesetzt haben und den Gegner zermürbt und genervt haben. Also wirklich in der Anfangsphase so mit dem frühen 1-0 damals, auch mit einem hohen Pressing agiert haben und danach eben kompakt hinten diese Führung verwaltet haben. Ich glaube, das ist die große Blaupause, die sie sich angucken müssen, wo sie nochmal so eine Leistung hinkriegen müssen, wenn sie in Paris bestehen wollen.
Ich stelle mir immer mal wieder die Frage, wenn die Zeit von Edin Terzic irgendwann mal nach einer hoffentlich langen und erfolgreichen Karriere als Trainer bei Borussia Dortmund endet, wie wird man ihn in Erinnerung behalten? Weil wir kennen ihn als jemanden, der vor der Südkurve steht nach dem Mainz-Spiel vergangene Saison und der wirklich in Tränen aufgelöst ist und verspricht, dass man irgendwie die Ziele erfüllen wird und Borussia Dortmund zu diesem Verein machen kann, der da schon mal war. Auf der anderen Seite fehlt es immer mal wieder. Du hast dann aber solche Spiele, wo du wirklich fast sagen kannst, das bringt so diesen ganzen Club zusammen. Edin Terzic, was ist das für ein Trainer? Ist ja eine Option, die wirklich für Jahre bei Dortmund auch mal zu etwas mehr Konstanz finden kann.
Wenn du Konstanz mit Terzic haben möchtest, dann muss sich Terzic weiterentwickeln. Das muss man ganz klar und deutlich auch sagen, weil wir da über ähnliche Probleme reden, wie wir vorhin bei Tuchel angesprochen haben. Dass nämlich Terzic es auch nicht geschafft hat, einen Spielstil zu entwickeln, der aus sich selber heraus in der Liga funktioniert. Wo du halt wirklich sagen kannst, wie es halt Stuttgart und Leverkusen, kann man immer wieder nur als Beispiele nennen, es hinbekommen, einen so einen starkes Grundsystem im Ballbesitz zu haben, dass sie mit leichten Anpassungen da durchgehen können, aber auch nicht jedes Mal von dem Matchplan abhängig sind und auch nicht jedes Spiel von der Intensität abhängig sind. Was Terzic aber kann als Trainer, ist ein Momentum schaffen. Und das hat er vergangene Rückrunde hinbekommen, das hat er in seiner ersten Zeit mit dem Pokalsieg hinbekommen, wirklich so eine Mannschaft sich einspielen lassen, Momentum kreieren, denen auch die Intensität auf dem Platz mitgeben, den Plan mitgeben, der diese Intensität abruft und dann wirklich so Momentum wirklich, wir sind hier die Mannschaft, die haben das Momentum für sich gerade. Das ist nichts, was langfristig funktioniert. Das ist nichts, was du konservieren kannst und dann sagen kannst, okay, das rufen wir in 4 Wochen wieder so ab. Und das, was du jetzt gegen PSG gespielt hast, das wird am Wochenende gegen Augsburg nicht funktionieren. Das funktioniert auch in der Liga gegen Heidenheim nicht. Also sie haben ja diese Saison kein Spiel gegen Heidenheim gewonnen. So. Aber für diese großen Momente ist halt Terzic auch ein sehr guter Trainer, weil er das auch versteht, glaube ich, diese Momente zu schaffen und diese Momente abzurufen, diese Momente in seinen Spielern zu wecken und auch im ganzen Zusammenspiel zwischen Club, Trainer, Mannschaft. Das ist, glaube ich, die große Stärke von Terzic. Ob das dann langfristig funktioniert, ist was anderes. Das weiß ich nicht, kann ich mir auch noch nicht so richtig vorstellen. Dafür muss er, wie gesagt, sich weiterentwickeln als Trainer. Aber kurzfristig für die Champions-League-Kampagne ist das natürlich bestens.
Und du hast eben die große Gewissheit, was die Motivation auch am gestrigen Abend war. Wenn du dieses Spiel gewinnst, bist du rechnerisch nächste Saison auch für die Champions League qualifiziert. Die Bundesliga hat sich also diesen 5. Startplatz gesichert. Es ist ein gutes Zeichen, auch wenn du jetzt eben wirklich eine schwache Ligasaison dann abschließen solltest. Aber dass du nächstes Jahr Champions League startest, das ist schon mal, gibt viel Rückenwind und sicherlich dann auch die Ambition für Terzic, das Projekt BVB weiter zu verfolgen und im gegenseitigen Einverständnis, sage ich mal.
Ja, na klar. Also die Champions League-Kampagne, muss man auch sagen, hat ihm auch den Job gewissermaßen gerettet, weil in der Liga steuern sie auf das schlechteste Ergebnis zu, seit Klopp weg ist. Das darf man nicht vergessen. Und auch nicht unter den Teppich kehren. Und auch im Pokal ist man ja sehr sang- und klanglos ausgeschieden. Aber diese Champions League-Saison zeigt schon, was für ein Potenzial auch in Terzic als Trainer schlummert. Und für den Verein super wichtig finanziell, dass sie die Champions League haben, dass sie auch den Kader zusammenbehalten können. Und man muss aber auch dann fairerweise sagen, trotz dieses 5. Platz-Dings über Champions League und so weiter und so fort, haben sie auch selbst maßgeblich dazu beigetragen, dass Deutschland diesen 5. Platz bekommt mit ihren starken Leistungen in der Champions League, auch mit den Siegen in der K.O.-Runde. Also entsprechend muss man da auch den Hut ziehen. Und sie haben es jetzt auch selber klar gemacht mit diesem Sieg, dass Deutschland den 5. Platz bekommt.
Eben auch unter anderem in der Champions League zu Hause kein einziges Spiel verloren. Definitiv ein Fakt, auf ja, den man sehr stolz sein kann. Und sollte der BVB sogar die Champions League gewinnen und Bayer Leverkusen den Pokal holen, hätten wir gleich 9 Bundesliga-Teams, die die Chance zumindest auch in der Quali hätten, sich in europäischen Wettbewerben zu zeigen. Das ist noch viel konjunktiv, vielleicht sind es auch nur 7 oder 8 Mannschaften. Aber die Bundesliga wird sich im nächsten Jahr in Europa sehr zahlreich vertreten sehen.
Musste ich ein bisschen korrigieren, weil es sind maximal 8, also mehr als 8 sind diesmal nicht möglich, weil der Leverkusen, wenn Leverkusen Europa League gewinnt, kriegen wir keinen extra Platz mehr. Okay. Und das ist dann quasi wird nur der Europa League Platz von Frankfurt, denn lustigerweise auf 6 würde dann im Falle eines Dortmunder Champions League Siegs in einen Champions League Platz umgewandelt, was auch eine ganz feine Ironie wäre. Aber lass uns da noch mal ein bisschen Wasser runterfließen. Aber es ist schon eine gute Bundesliga-Saison. Also ich glaube auch, Leverkusen und Stuttgart haben da noch ein bisschen was geweckt, auch so ein bisschen den Kampfgeist geweckt und zeigen ja auch, dass es mit bestimmten Arten von Fußball zu spielen gut funktioniert in der Liga und dass sie davor 2 Champions League-Halbfinalisten in der Bundesliga stehen, beziehungsweise mit denen mitspielen. Das zeigt ja schon, wie stark auch Leverkusen und Stuttgart diese Saison einfach sind.
Wer steht sich denn also in Wembley dann gegenüber? Die Frage muss ich dir jetzt noch stellen und vielleicht als kleinen Zusatz, Dortmund legt dann vor am Dienstag. Wie schauen die Bayern-Spieler und Verantwortlichen vielleicht auch auf das Spiel und würden die sich nochmal extra freuen, wenn es gegen Borussia Dortmund geht im Finale?
Ich kann es mir nicht vorstellen. Also es wäre natürlich schön für ein deutsches Duell, aber für Bayern läge, glaube ich, der Gegner PSG mehr. Also Bayern wäre für mich gegen PSG der Favorit und gegen Dortmund wird das ein ganz schweres Spiel. Das haben wir auch diese Saison in der Bundesliga gesehen, dass das nicht keine Mannschaft ist, die Bayern liegt. Ich bleibe aber dabei, dass die beiden deutschen Mannschaften nicht unbedingt Favorit sind. Ich kann mir schon bei PSG eine ganz klare Leistungssteigerung vorstellen. Das war wirklich kein gutes Spiel von ihnen im Hinspiel. Wenn sie in ihrer Normalform abrufen, dann sind sie eigentlich noch eine ganze Ecke besser. Ich glaube schon, dass sie das noch gedreht bekommen. Und wenn, dann muss Dortmund das über den Kampf hinbekommen. Und im anderen Spiel glaube ich auch an eine leichte Favoritenrolle, einfach weil Real zu Hause ist. Aber da sehe ich es dann eher so 55-45 und bei Dortmund eher 40% Chance, dass sie weiterkommen.
Dennoch, wir haben eine lange Reise hinter uns und jetzt immer noch 2 deutsche Teams, die alle Karten in der eigenen Hand haben. So bleibt das auf jeden Fall festzuhalten. Und wir schauen uns gerade auch in der kommenden Woche, dann noch die beiden Spiele ganz besonders an. Und damit machen wir es für heute erstmal zu. Lieber Tobias, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Und ja, diese beiden Clubs, es bleibt festzuhalten, auch wenn man es, wie du sagst, in der Bundesliga nicht immer ansehen könnte, aber in der Champions League vertreten sie die Bundesliga wirklich sehr gut und das macht ganz viel Spaß.
Ja. Auf jeden Fall, ja.
Danke dir, lieber Tobias. Wir hören uns ganz bald wieder mit den nächsten Highlights und ja, an euch, lasst Anregungen da. Ansonsten hören und sehen wir uns ganz bald wieder. Macht's gut, ciao, ciao.
This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.